Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Herzlich willkommen zum Lokaltermin. Und aus technischen Gründen sind wir heute nicht im Café Dart, sondern direkt bei uns im Studio bei FreeFM in der Platzgasse 18. Das Thema heute ist soziales Wohnen in der Stadt Ulm. Wem gehört die Stadt? Und Redaktion Moderation Eva-Marie Klate.
Und an der Technik der großartige, fantastische Dominik Köstler und im Studio auch noch der Paolo Percoco. Wir spielen jetzt eine Runde Musik und legen gleich los. Bleibt dran. Ihr seid bei FreeFM live auf der 102,6 MHz. Wir sind hier im Büchsenstadel im Herzen Ulms. Und nochmal für alle, die jetzt vielleicht ins Café da laufen, könnt ihr gerne machen. Wir sind aus technischen Gründen allerdings heute live im Studio. Und wie ihr im Hintergrund schon hören könnt, ist die Bude schon voll. Und in spätestens einer Viertelstunde wird's dann auch losgehen. Und das Thema heute ist, wem gehört die Stadt? Die Eva-Maria Glate hat jede Menge hochkarätige Gäste eingeladen am Steuer. Im Moment für euch noch der Paolo, an der Technik der Dominik, und gleich geht's los. Wir machen jetzt noch mal eine Runde Musik und es geht weiter mit Hattler.
FreeFM. Ja, guten Morgen. Etwas verspätet treffen wir uns heute zum Lokaltermin, aber ja, verspätet bedeutet nicht, dass wir nicht genauso aktuell sind, wie wir es im Café Dart gewesen wären. Dort hatten wir eine Runde zum Thema, wem gehört eigentlich die Stadt? Ist Wohnen nicht auch ein Recht für jeden Bürger? Und zu dieser doch sehr interessanten Frage begrüße ich die Hörer an den Geräten ganz herzlich zu Hause. Ich, das ist Eva-Maria Glate-Braun, werde euch durch die Sendung führen und ich habe viele interessante Gäste eingeladen, nämlich aus den Städten Ulm und Neu-Ulm. Und da würde ich sagen, Ladies first. Ich begrüße Mechthild Destruell aus der Stadt Neu-Ulm. Sie sitzt dort für die Grünen im Stadtrat. Ebenfalls für die Grünen im Stadtrat, aber in der Stadt Ulm, sitzt Annette Weinreich, die sich ja gerade zum Thema soziale Wohnraumförderung doch schon einen Namen gemacht hat. Dann Elke Ruf als Vertreterin des Arbeitskreises Frauenarmut. Der Arbeitskreis Frauenarmut befasst sich seit, doch schon 2 Jahren sehr intensiv mit dem Thema soziale Wohnraumförderung, hat sich über das Thema Wohnungslose sehr viele Gedanken gemacht, wohnungslose Frauen. Und auch jetzt zum Thema Mietpreisobergrenzen, sogenannte KDU-Werte. Und darüber möchte ich gerne mit Elke Ruf und mit Frau Dr. Ilse Winter, der Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, hier in der Region sprechen. Sie hat noch einen Gast mitgebracht, nämlich Herrn Heiner Schrottenbaum von Reha-Verein, der Geschäftsführer, ist es richtig, des Reha-Vereins in Ulm. Dann begrüßen wir von der Stadt Ulm Herrn Uli Wittmann.
Willmann,
Entschuldigung. Er ist dort in der Abteilung für Wohnen und Umwelt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bei der SAN, also bei der Sanierungsgesellschaft, noch besonders. Dann habe ich was falsch verstanden, Entschuldigung. Und ich begrüße von der Stadt Neu-Ulm noch Herrn Jörg Oberle. Ja, die erste Frage, die geht erstmal an alle unsere Gäste. Wem gehört eigentlich die Stadt? Ist die Stadt Eigentum von Investoren oder gehört sie den Bürgern? Ja, da beginne ich mit Frau Annette Weinreich.
Okay. Natürlich gehört die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern. und nicht den Investoren. Aber die Investoren haben natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt wohnen und leben können. Es geht aber auch bei dem Thema, wem gehört die Stadt, nicht nur ums Wohnen. Es geht auch, das haben wir gerade in Ulm sehr virulent, darum, wie zum Beispiel eine Straße genutzt wird. Werden die Autofahrer dort hofiert oder werden Fußgänger oder Radfahrer dort vornehmlich dann zum Zuge kommen? Das haben wir gerade bei unserem Bahnhofsthema. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern gehört, ist in den letzten Jahren auch immer stärker geworden. Das zeigen die ganzen Bürgerinitiativen, die sich dort eben dann immer wieder stark machen, wenn es darum geht, dass entweder in ihrer Umgebung, in ihrer direkten Umgebung oder auch allgemein in der Stadt irgendwelche Vorhaben angestrebt werden sollen. Und das, muss ich auch sagen, begrüße ich sehr, denn grundsätzlich finde ich es wichtig, dass eben über diese Information und Transparenz bei diesen Bauvorhaben und egal ob es Tiefbau- oder Hochbauvorhaben sind, eben auch die Interessen und das Know-how und das Wissen der Bürgerinnen und Bürger mit einfließt.
Dankeschön. Jetzt für die Stadt Neu-Ulm würde ich erstmal vorschlagen, dass der Herr Oberle sich dazu äußert.
Ja, vielen Dank. Die Stadt gehört ja nicht grundsätzlich irgendjemand Spezielles. Das ist ein ganz tolles Konglomerat an vielfältigen Nutzungen. Das sind dann die Eigentümer natürlich, das sind auch die Geschäftstreibenden, das sind die Besucher, das sind Kulturschaffende, das sind alle möglichen Personen, die sich in der Stadt aufhalten und jeder hat seinen Anspruch an Räume, an Privaträume, an öffentliche Räume und einer dieser Faktoren, das wäre natürlich das Wohnen und da sind die Bewohner natürlich dann auch sehr stark im Vordergrund. Aber das Gehören, das muss man sehr breiter betrachten.
Ja, danke schön. Und Frau Dr. Winter, was denken Sie, wem gehört die Stadt?
Ja, da kann ich mich gewissermaßen beiden Vorrednerinnen, Vorrednern anschließen. Sie gehört allen Bürgern. Es wird ja auch viel von Inklusion geredet heute und Inklusion heißt, dass Platz sein muss für Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen. Und uns als Sozialverbände ist natürlich ein wichtiges Anliegen, Teilhabe zu ermöglichen, Teilhabe zu sichern und Rahmenbedingungen zu schaffen in einer Stadt, die dies auch ermöglichen. Das betrifft Arme und Reiche und natürlich hat der Kollege aus Neu-Ulm auch recht, der sagt, es sind vielfältige Nutzungsanforderungen, Nutzungsmöglichkeiten, die eine Stadt ausmachen, die eben auch mit dazugehören.
Herzlichen Dank und Frau Destruel.
Ja, es ist schwierig hier zu sagen, wem gehört eine Stadt. Wichtig, denke ich, ist immer, dass man einfach betrachtet, die Politik, die jeweils die Stadt gestaltet, muss natürlich die Interessen immer aller im Blick haben. Man kann Bürgerbeteiligung machen. Es ist immer die Frage, wen erreiche ich, wie viele Menschen erreiche ich, welche Mehrheiten habe ich in einer Stadt. Und man muss natürlich immer das Ganze im Blick haben. Es ist auch immer die Frage, die Politik macht die Politik fürs Ganze, die Stadtverwaltung vor allem. Ich als Vertreterin einer Fraktion kann natürlich versuchen, Interessen, die meiner Partei entsprechend durchzubringen, aber letztendlich muss die Stadt dann immer wieder sagen, was ist eigentlich das Wohl der ganzen Bürger.
Herzlichen Dank und Herr Willmann.
Ja, vielen Dank. Also man sieht an der Diskussion hier, es gibt also verschiedene Wege, sich dieser Frage, glaube ich, anzunähern. Mein Versuch wäre zu sagen, die Stadt gehört demjenigen, der sich mit ihr identifizieren kann, der also sagen kann, das ist meine Stadt. Kann ein armer Mensch sein, kann ein reicher Mensch sein, wie auch immer. Also ich glaube, da spielt gar nicht so sehr die soziale Herkunft eben eine Rolle, sondern eben die Frage, kann ich mich mit meiner Stadt identifizieren? Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wo kann ich mich in einer Stadt aufhalten und bewegen? Da gibt es dann öffentliche Räume, da gibt es halböffentliche Räume, halböffentliche Gebäude, öffentliche Gebäude, aber auch natürlich mein privates Umfeld und meinen privaten Rückzugsraum, nämlich meine Wohnung oder mein Haus.
Dankeschön. Und Frau Ruf, also ich möchte noch dazu sagen, Frau Ruf ist die Vertreterin des Arbeitskreises Frauenarmut und der Arbeitskreis Frauenarmut ist einer der Arbeitskreise des Frauenforums Ulm.
Ja, danke. Ich denke, es kommt auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen an, die jemand oder eine Gruppe mitbringt und entsprechend stark sind dann auch die Möglichkeiten, die Interessen durchzusetzen. Also ich denke, wir sehen das jetzt auch am Bahnhof. Da ist ja im Moment die offene Auseinandersetzung, die auch schon angesprochen wurde. Und ich denke, das sind einfach unterschiedlich starke Gruppierungen vertreten, die jetzt ihre Kraft da versuchen, in die Waagschale zu werfen. Und da fallen natürlich Gruppen, die keine so starke wirtschaftliche Kraft haben, erstmal runter. Und es ist dann eben so, dass die auch Fürsprecher brauchen, entweder im Stadtrat oder in sozialen Organisationen, die sich zur Aufgabe setzen, auch dass da nicht eine große Gruppe ist, die hinten runterfällt. Also ich denke, es ist nicht nur das Wünschen, wie gerne möchte ich mich in der Stadt wohlfühlen und dass es natürlich alle sollen, sondern jeder bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit, ob er das auch verwirklichen kann.
Und last but not least, Herr Schrottenbaum.
Ich denke, eine Stadt definiert sich auch sehr stark, wie sie mit Randgruppen umgeht, wie sie zum Beispiel mit Menschen mit Handicap umgeht. Und da erleben wir im DPV oder jetzt auch speziell im Reha-Verein natürlich schon Probleme, dass da sehr viel, schon noch Vorbehalte da sind, dass es bei Vermietern Probleme gibt. Wenn sie psychisch krank hören, dann ist es schon mal schwierig. Wenn sie wohnungslos hören, wird es noch schwieriger. Wenn sie vielleicht jetzt jemand nehmen, der jetzt aus der Haft entlassen wurde, ist es fast schon unmöglich. Und das ist natürlich die Frage jetzt, wie kann man Teilhabe gestalten, auch für diese Randgruppen? Wie können die in irgendeiner Form zu Wohnraum kommen? Und da ist es nicht so, dass man sagen kann, jeder hat Zugang, sondern der Zugang ist für diese Gruppen sehr, sehr schwierig.
Ja, danke schön. Jetzt haben wir ja eine ganze Menge Impulse schon erhalten und ich glaube, dass das für einige Sendungen schon Futter geben wird. Jetzt, heute, möchten wir als besonderes Thema die Wohnraumförderung fokussieren. Wir haben sehr viel Zuzug in Ulm. Wir haben immer mehr Menschen, die eine Wohnung suchen. Wir haben immer mehr Menschen, denen es schwer fällt, eine Wohnung hier zu finden. Und deshalb muss natürlich die Stadt auch Konzepte entwickeln, um für diese Menschen Wohnraum zu schaffen. Und bei der Frage, wem gehört die Stadt, wurde jetzt auch schon einige Male angesprochen, der Dialog mit den Bürgern dazu. Und da möchte ich in Ulm auf ein ganz aktuelles Beispiel eingehen, nämlich die Diskussion in Wieblingen, die es in der letzten Woche gab. Weil es ist nötig, nachzuverdichten, um Wohnraum zu schaffen. Und auf der anderen Seite haben wir einen großen Widerstand. Und für mich ist jetzt die Frage, sollte der Wohnraum hier, erstmal überspitzt ausgedrückt, sollte Wohnraum hier im Mittelpunkt stehen oder die Frage nach Garagen? Weil es kam ja wieder, dass viele Bürger gesagt haben, ja, dann müsst ihr auch genug Plätze dafür schaffen, dass die Autos untergebracht werden. Und auf der anderen Seite fand ich es etwas bedenklich, dass eben auch in der Pressemitteilung stand, dass gesagt wurde, ja, da würden zu viele Milieus und zu viele Mentalitäten aufeinandertreffen. Wie kann man damit umgehen? Auf der einen Seite wollen wir mehr Bürgerbeteiligung, auf der anderen Seite kommen dann natürlich auch Dinge, die wir eigentlich nicht hören möchten. Würde ich gerne mal Ihre Meinung dazu hören und auf der anderen Seite vielleicht ein Beispiel aus Neu-Ulm zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank. Das ist ein interessantes Thema, ganz klar. Und es ist auch wichtig, dass wir uns mit dem Bestand beschäftigen. Das ist einer der Wege, um zu Wohnraum zu kommen. Zum einen führt die Stadt ja, oder trägt die Stadt dazu bei, dass Wohnraum allgemein bereitgestellt wird über Bauland im Außenbereich. Das heißt, die Stadt kauft Flächen, entwickelt diese und dann gibt es Neubauten. Aber es gibt einen zweiten Baustein, der besagt, dass auch die vorliegenden Grundstücke, die teilweise untergenutzt sind, auch nachverdichtet werden. Das führt dazu, dass natürlich Zuzüge in die Stadt passieren. Das tut den Städten auch gut. Das stellen wir fest. Wir haben teilweise eine sehr niedrigschwellige Wohnungskultur in Neu-Ulm in der Innenstadt. Da tut es uns sehr gut, wenn wir eine etwas stärkere Durchmischung bekommen von vermögenden Personen, von Kulturschaffenden, von guten Wohnungen, von mittlerpreisigen Wohnungen, von niedrigschwelligen Wohnungen. Da brauchen wir eine gute Mischung. Die Rolle spielt natürlich die, dass wir mit den Bürgern in eine Diskussion eintreten müssen, das ist ganz klar. Das funktioniert aber auch in der Regel. Also diese Konflikte, die Sie jetzt schildern aus Wiblingen, die gibt es natürlich immer, aber im Grundsatz wird dann im Einzelfall diskutiert. Das, was in Wiblingen passiert ist, ist sicher auch eine pauschale Thematik, die Grundsatzangst, dass irgendwas passiert, was man nicht greifen kann. Aber wenn Sie mit einem konkreten Vorhaben dann in die Bürgerschaft gehen und dann erläutern, was passiert, wie groß das Gebäude wird, wie viele Wohneinheiten entstehen, wo die Parkierung geschaffen wird, dann gelingt in der Regel dann auch eine Lösung. Und das hat in der Ulm bisher immer sehr gut geklappt.
Wäre ja durchaus wünschenswert. Wie sind da die Meinungen aus Ulm?
Da greife ich gleich mal das Wort. Und zwar geht es mir einfach auch darum, Wohnraum, wir reden davon, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. Das heißt, es gab ja immer den schönen Spruch, bauen, 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 so schaffen wir bezahlbaren Wohnraum. Wir stehen flächentechnisch, sowohl in Ulm als auch in Neuem, denke ich mal, ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Wir haben nicht mehr so unendlich viele Möglichkeiten, unsere Stadtgrenzen zu erweitern, Neubaugebiete aus dem Boden zu stampfen, was ja auch nicht unbedingt ökologisch der richtige Weg ist. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als eben diese Innenpotenziale weiterzuentwickeln, zu verdichten und da entsprechende Baumaßnahmen zu ergreifen. Und jetzt haben wir diese Krux momentan. Das stelle ich immer wieder fest. Ich bin selber Architektin, kenne die Branche von beiden Seiten. Wenn man in die Bürgerbeteiligungsverfahren geht und man versucht, noch mit so wenig wie möglich festgezurrten Sachen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, eigentlich geht es mal nur darum, dass man ein Projekt vorstellen möchte, aber noch gar nicht konkret jetzt Pläne oder sonst irgendwas hat. Das wird oft überhaupt nicht verstanden. Ja? Die Leute denken, man hat da schon was oder man hat es schon voll im Plan und das soll so und so werden. Und das stimmt eigentlich oft gar nicht. Und dann kommen eben, dann kochen die Gemüter hoch. Wir haben zum Beispiel in Ulm versucht oder haben das auch wirklich so vor, diese Verdichtungsmaßnahmen wirklich auf alle Stadtteile gleichermaßen zu verteilen, dass überall im Prinzip gleich nachverdichtet wird. Das sieht aber jeder, der dann in dem Stadtteil direkt betroffen ist, sei es die Weststadt, sei es Wiblingen, sieht es immer aus seiner eigenen Perspektive und bewertet es anders. Und leider sind die, die am lautesten schreien, nicht immer die, die die besten Argumente haben. Und wenn ich dann eben so jemanden höre, wie der aus Wiblingen, der sagt, überlegt euch mal, dass 15% in Wiblingen die AfD gewählt haben, das seid ihr schuld, indem ihr solche Sachen macht, dann finde ich das einfach maßlos übertrieben und auch die falsche Reaktion. Weil diese Angst, die da auch immer mitkommt, dass man sagt, okay, wenn man hier bezahlbaren Wohnraum schafft oder sozial geförderten Wohnraum, dann zieht man sich automatisch auch ein entsprechendes Milieu heran und Problemfälle. Das ist halt einfach auch nicht der Fall, weil wer wohnt heute in diesen Wohnungen, die bezahlbar sind? Das ist die Krankenschwester, das ist die Friseurin, das ist die alleinerziehende Mutter. Das sind wirklich die normalen Menschen wie du und ich. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass man das immer automatisch gleichsetzt mit irgendwelchen Problemfällen und irgendwelchen Ghettoisierungen, die dann das Wort, das dann immer gerne in Mund genommen wird, die dann dort entstehen würden.
Dankeschön. Möchte ich jetzt selbst noch mal was dazu sagen? Das finde ich eben auch. Es ist schade, dass ich gerade oft Leute, die eine Besitzstandwahrung fast haben, zu Wort melden und die Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu bekommen, oft sehr wenig eine Lobby haben. Da sollten wir gucken, dass wir da vielleicht etwas verändern können. Noch eine Frage, weil ich gerade schon mit Frau Weinreich gesprochen habe. Es gibt ja jetzt die in Baden-Württemberg diese Allianz für soziales Bauen, wo auch die Architektenkammer da federführend mit dabei ist, wenn Sie vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen könnten.
Oh je, das ist ein Riesenprogramm, das da zusammengestellt wurde, das eigentlich lauter Maßnahmen beinhaltet, die dazu führen sollen, dass man eben bezahlbar bauen kann. Das fängt an bei der energetischen Sanierung, dass da die Maßstäbe jetzt nicht immer weiter in die Höhe geschraubt werden sollen. Das geht weiter über Normen, die etwas gemacht werden sollen. Das ist ja auch ein Regelwerk, das das Bauen extrem verteuert. Also ich müsste jetzt gerade noch mal da reinschauen, was da alles zusammengestellt wurde. Es ist in meinen Augen ist es momentan noch ein bisschen ein Theoriemonster. Ja? Also da gibt es viele Ansätze, die man machen kann, aber praktisch am besten was regeln kann eigentlich die Kommune vor Ort. Und die beste Maßnahme, die sie da machen kann, ist wirklich Flächenausweisungen und eine Grundstücksvorhaltepolitik, wie sie in der Stadt Ulm gemacht werden. Das sind eigentlich noch am ehesten die Instrumente, die jetzt wirklich auch schnell und zügig zu einer entsprechenden Entschärfung führen können.
Grundstücksvorhaltepolitik der Stadt Ulm. Inwieweit ist die Grundstücksvorhaltepolitik der Stadt Ulm eine soziale Grundstücksvorhaltepolitik? Wie zum Beispiel Münster hat es ja, München hat das, dass zum Beispiel Bauträger, die von vornherein sagen, dass sie soziale Wohnungen bauen, bevorteilt werden. Ist das in Ulm auch schon so?
Da arbeiten wir gerade dran. Wir sind ja aktuell mitten in der Wohnungsbaudebatte. Unser neuer Baubürgermeister, Herr von Weningen, hat da einen wunderbaren Entwurf dazu vorgelegt, der jetzt aber erstmal noch im Gemeinderat schwerst diskutiert wird. Aber ich muss echt schon sagen, da hat sich sehr, sehr viel verändert in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Was, wenn ich mir überlege, wie das noch vor 5, 6 Jahren war, was da für krasse Gegenhaltungen zu dieser Wohnungsbaudebatte und zu diesen Auflagen, die man sich da selber gibt, gemacht wurden seitens der CDU auch teilweise und der Konservativen bei uns im Rat. So muss ich doch sagen, haben die es jetzt auch begriffen, es wird nicht anders funktionieren. Und bisher war es ja immer so früher, diese Grundstücke, die es in Ulm günstig gegeben hat im Vergleich zum restlichen Grundstücksmarkt in Baden-Württemberg, die wurden bebaut von Bauträgern mit Geschosswohnungsbauten, was auch immer. Und die Wohnungen, die dann daraus verkauft wurden, die Eigentumswohnungen, die lagen dann im höchsten Preissegment, was Baden-Württemberg vorzuweisen hatte. Insofern hat man im Prinzip damals mit unserer Grundstücksvorhaltepolitik den Bauträgern in die Taschen gewirtschaftet. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt eben diese Regelung haben, wir haben sie schon von der letzten Wohnungsbaudebatte, dass 30% der Wohnungen auf städtischen Grundstücken dann in einem bestimmten bezahlbaren Segment erstellt werden müssen. Das soll jetzt nochmal verschärft werden, das sollen 50% werden und 20% davon wirklich auch soziale Wohnungsbauförderung, wie sie eben von der Landeswohnbauförderung angestrebt wird. Und ich denke, dass wir das auch auf den Weg bringen werden jetzt noch in diesem Jahr. Und dann, denke ich, wird das auch wirklich eine Sache, die zum bezahlbaren Wohnen führen kann.
Das würde dann bedeuten 20% geförderte Wohnungen, rund 6 Euro pro Quadratmeter und 30% dieser sogenannte preisgünstige Wohnung, so den wir bisher schon hatten und würden dann Wohnungen so zwischen 8 und 9 Euro pro Quadratmeter liegen würden, also so über den Daumen gepeilt. Ja, Herr Billmann.
Also da darf ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also wir haben im Jahr 2013 eben das erste Programm, das erste Förder- oder Forderprogramm der Stadt aufgelegt. Damals da ging es noch nicht um den öffentlich geförderten Wohnungsbau, sondern eben um unser Programm preisgünstiges Wohnen zur Miete für so den mittleren Einkommensbezieher. Da hatten wir festgelegt, 20% aller Wohnungen sollen zu 20% unter dem ortsüblichen Mietspiegel vermietet werden. Das Programm ist angelaufen, die ersten Wohnungen gibt es. Man muss sich sozusagen einen städtischen Belegungsschein, das klingt jetzt etwas kompliziert, aber man muss eben sein Einkommen nachweisen und dann bekommt man so eine Wohnung. Die ersten Wohnungen sind auf dem Markt. Jetzt gab es eben im März 2016 die Modifizierung der Ulmer Wohnungsdebatte. Und wir haben eben den Auftrag bekommen vom Gemeinderat, an diesem Programm etwas zu schrauben, etwas praktisch das noch weiter fortzuführen, wie Frau Weinreich ja schon gesagt hat. Und jetzt war unser Vorschlag damals, den wir in den Gemeinderat eingebracht haben, das ein bisschen umzuändern, nämlich 20% öffentlich geförderter Wohnungsraum oder öffentlich geförderte Wohnungen, die ja vom Mietniveau nochmal dann drunter liegen würden, und 10% unser preisgünstiges Wohnen. Wo wir dann im Endeffekt landen werden in der nächsten Gemeinderatssitzung, wird sich zeigen. Wir hatten jetzt auch eben dazu Expertengespräche mit der Bauwirtschaft. Die müssen wir jetzt auch noch praktisch da einarbeiten. Aber es wird sicher darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft auch wieder öffentlich geförderten Wohnungsbau in Ulm haben werden. Und nicht nur haben werden, sondern den haben wir ja jetzt schon wieder. Der läuft ja jetzt schon wieder an. Die UWS hat schon die ersten 50 Wohnungen neu gebaut oder auf den Weg gebracht. Sondern wir werden auch jetzt die privaten Bauherren dazu ermutigen, wenn sie ein Grundstück von der Stadt Ulm haben wollen, in diese Richtung zu denken und auch zu bauen.
Herr Schrottenbaum, ich habe gerade gesehen, Sie drängt es dazu, was zu sagen. Und bevor wir in die nächste Pause gehen, würde ich mich freuen, wenn ich Sie höre nochmal.
Also wir erleben das ja tagtäglich. Also wir betreuen in Ulm 250 psychisch Kranke und sind permanent auf der Suche nach Wohnungen. Und die Wohnungen gibt es so in dieser Form nicht. Also wir kriegen momentan für unsere Menschen, auch wenn sie aus der Betreuung rausfallen, keine Wohnungen. Wenn, dann nur noch, wenn wir als Vermieter auftreten. Also wenn der Reha-Verein sagt, wir mieten Wohnungen, dann gibt es Vermieter, die sagen, okay, weil da kümmert sich jemand drum, da ist die Miete bezahlt, da ist eine Betreuung sichergestellt und so weiter. Und das wäre nicht für mich so eigentlich eine ganz einfache Lösung, erstmal am Anfang, wenn die Stadt Ulm sagen würde, wir machen da was, dass wir einen Ansprechpartner haben für diese Leute, dass die Stadt Ulm vielleicht Kautionen vorfinanziert, dass sie Sanierungen vorfinanziert, Mietgarantien abgibt. Also es abseits dieser ganz großen Debatte, die jetzt da im Raum steht, gäbe es, glaube ich, ganz viele kleine Dinge, die man jetzt sofort machen kann. Oder ein Ansprechpartner bei UBS, die Sozialverbände wollen das schon lange. Es hat lange Zeit einen gegeben, den gibt es leider nicht mehr. Jetzt wäre es wieder gut, wenn man jemand hätte. Das sind alles Dinge, die nicht kein Vermögen kosten, keine großen Debatten erfordern, sondern die man einfach kurzfristig machen könnte.
Ja, vielen Dank. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und danach kann uns vielleicht die Stadt Neu-Ulm kurz berichten, wie es da aussieht.
Free FM.
Ja, hier ist wieder der Lokaltermin auf Radio Free FM. Heute zum Thema, wem gehört die Stadt, mit dem wichtigsten Schwerpunkt Wohnen. Ja, das Wohnen wird ja eigentlich, oder die Wohnung wird ja oft als dritte Haut des Menschen bezeichnet. Man hat die persönliche, dann die zweite Haut ist die Kleidung und die Wohnung. Deshalb ist es, glaube ich, ein Thema, was jeden ganz existenziell angeht. Wir haben gerade über die Situation oder angefangen, über die Situation in Ulm zu sprechen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es in Neu-Ulm aus mit dem sozialen Wohnungsbau? Bekommen dort alle Menschen eine Wohnung? Welche Maßnahmen werden ergriffen?
Ja, das ist eine ganz existenzielle Frage und auch eine zentrale Aufgabe der Städte, die Bereitstellung von Wohnraum oder von Wohnbauland für Wohnraum. Wir gehen in der Stadt Neu-Ulm folgendermaßen vor, dass wir Baulandentwicklung machen, indem wir die Grundstücke aufkaufen, selber entwickeln und dabei einen Anteil der Flächen für sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Das macht die Stadt Neu-Ulm schon seit die NUWO gibt, beziehungsweise auch schon vorher. Wir hatten das bisher in der Form, dass wir jährlich zwischen 30 und 35 Sozialwohnungen über die NUWO gebaut hatten. Und aufgrund der Knappheit im sozialen Wohnungsbau haben wir dieses erhöht. Wir werden jetzt seit diesem Jahr das aufstocken auf ca. 80 Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau pro Jahr. Das gibt ein Programm, das geht bis 2020. Das umfasst jetzt ungefähr 436 Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau. Das heißt, das ist die Zahl, die wir selber beitragen dazu, dass Menschen mit geringen Einkommen einen Wohnraum finden. Dazu kommt natürlich nochmal, dass die freie Wirtschaft da auch tätig sein muss. In dem Fall jetzt nicht zwingend über sozialen Wohnungsbau, sondern über einen frei finanzierten Wohnungsbau. Das sind ca. 300 bis 500 Wohneinheiten, die in Neu-Ulm pro Jahr auf den Markt kommen. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Da muss man auch sagen, das muss eine Stadt erstmal stemmen, indem sie Infrastruktur bereitstellt. Das sind ja nicht nur die Straßen, das sind beispielsweise auch Kindergärten, Kinderkrippen und so weiter. Da hängt eine ganze Menge an Investitionsprogrammen, Volumen dahinter. Insofern sind wir da, glaube ich, auf einem ganz, ganz guten Weg. Und wenn man sieht, dass so eine Stadt wie Neu-Ulm so zwischen 20.000 und 25.000 Wohneinheiten überhaupt hat und man sieht, welche Anzahl das da jährlich dazukommt, dann glaube ich schon, dass die Stadt Neu-Ulm im Moment auf dem Weg ist, den sie tatsächlich auch wirklich selber wirtschaftlich stemmen kann, der auch noch funktioniert im Sinne der Integration. Es hilft auch nicht, wenn man versucht, zu viel zu machen. Es muss auch gelingen, die Leute mitzunehmen, die Nachbarschaften aufzubauen und so weiter. Also wir sind jetzt in einem Volumen, wo wir uns bewegen, wo wir sagen, das geht noch. Darüber hinaus würden wir schon versuchen, nicht zu bremsen, aber die Entwicklung so zu regulieren, dass wirklich eine Nachhaltigkeit entstehen kann.
Ja, und nun gibt es ja, glaube ich, ziemlich gravierende Unterschiede zwischen den Landesbauprogrammen Bayern und Baden-Württemberg auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat natürlich Neu-Ulm auch die Aufgabe, da den Wohnraum zu schaffen, weil nach dem neuen Mietspiegel kann man ja gerade sehen, dass in Neu-Ulm die Mieten doch ziemlich stark auch angezogen haben. Also ich denke doch, dass es dann eine ziemlich wichtige Aufgabe der nächsten Jahre ist. Aber ich habe gerade gesehen, die Frau Ruf wollte, glaube ich, was sagen.
Ja, also ich finde, das hört sich sehr gut an, was jetzt von Neu-Ulm präsentiert worden ist. Wobei ich dazu meine, dass man auch gucken sollte, jemand sagte nachhaltig, dass dieser Sozialwohnungsbau auch langfristig gesichert wird, nicht nur für 10, also 15 oder 25 Jahre, sondern darüber hinaus. Ich meine, München hat zum Teil 40 bis 60 Jahre. Und ich würde auch noch einen ketzerischen Gedanken in die Debatte einbringen. Es wird immer beklagt, dass eben wenig Bauland zur Verfügung steht. Da frage ich mich, warum eigentlich der Einfamilienhausbau nach wie vor so fortgesetzt wird wie eh und je, dass also mindestens ein Drittel aller Neubauplätze vorgehalten wird für Einfamilienhäuser. Das heißt, die Politik sagt heute Familienhäuser, das Einfamilien lässt man weg. Der Herr von Winning sagt dazu, wir müssen das machen, weil der Andrang so groß ist. Das stimmt natürlich auch. Die Wartelisten auf Bauplätze sind sehr, sehr lang. Aber zumindest mal sollte man diskutieren, ob da nicht in gemäßigter Form ein gemäßigter Geschosswohnungsbau auch auf solchen Plätzen stattfinden müsste, damit die anderen nicht noch enger zusammenrücken müssen.
Ja, eine sehr interessante Frage, die ich dann auch an die Runde weitergebe. Aber Frau Destruel wollte gerade noch etwas sagen.
Ja, ich wollte mal einmal sagen, zum einen sind wir sowohl die Städte Ulm als auch Neu-Ulm und die Regionen drumherum stark wachsende Regionen, worüber wir uns eigentlich auch nicht beklagen sollten, wenn man guckt, wie es anderen Regionen geht, die ganz andere Probleme haben. Wichtig ist, denke ich, also was wir gucken müssen, ich glaube, es gibt natürlich Menschen, die einfach das Bedürfnis haben, Einfamilienhäuser zu bauen, die muss ich auch irgendwie berücksichtigen. Wir haben aber einen extremen Flächenversiegelungsverbrauch in Deutschland. Ich glaube, die letzte Zahl für Bayern lag 2014 bei knapp 11 Hektar. Da müssen wir uns einfach mal auch mal irgendwie überlegen, wie gestalten wir. Es wird sicher nicht damit getan sein, dass man immer mehr Bauten in die grüne Wiese reinsetzt, immer mehr landwirtschaftliche Flächen nutzt, um Neubaugebiete auszuweisen. Wir werden sicher in den Städten auch in die Höhe bauen müssen. Es werden immer mehr Gebäude aufgestockt. Das ist sicher auch der richtige Weg. Die Frage ist natürlich immer, was will auch der Mensch? Wo will ich wohnen? Weil die Stadt kann zwar immer wieder sagen, wir können es uns so und so vorstellen, aber wohnen muss letztendlich der Mensch und der sucht sich auch seinen Wohnraum und wir müssen einfach aufpassen, dass wir hier die Leute, die finanziell die Möglichkeiten nicht haben, es sich so frei rauszusuchen, mitnehmen. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir Leute mit Sozialwohnungsbedarf haben oder Leute, die bezahlbaren Wohnraum brauchen, der in einer gewissen Grenze über dem sozialen Wohnungsbau liegt, sondern wir haben ja auch immer noch Menschen, wo wir sagen, die sind vielleicht auf dem freien Wohnungsmarkt, entweder, dass sie nicht fündig werden oder es gibt auch Menschen, die einfach nicht mietfähig sind, aus Krankheit, aus sonstigen Gründen, wo ich denke, auch da müssen natürlich die Städte reagieren und gucken, wie können wir für diese Menschen Wohnraum schaffen, denn die Wohnung ist wirklich ein Grundrecht, das man eigentlich hat, dass man einen Schutzraum hat, wo man einfach nur für sich sein kann und nicht vielleicht in irgendeinem Heim mit mehreren Menschen dann untergebracht sein muss.
Ja, jetzt habe ich mehrere Wortmeldungen zu dem Thema von Frau Weinreich, dann von Herrn Willmann und von Frau Dr. Winter.
Ich möchte ganz kurz auf die Thematik Einfamilienhäuser gegen Geschosswohnungsbau noch mal kurz eingehen. Tatsächlich ist es so, dass immer noch in den Köpfen vieler Leute, auch junger Leute, das erfahre ich in meinem Job tagtäglich, das Haus, um das man drum rumlaufen kann, immer noch das erstrebenswerte Ziel ist, das man gerne haben möchte. Und sich das so langsam in den Köpfen aber doch auch manifestiert, dass es nicht möglich ist, einerseits so ein Haus mit einem, was weiß ich, 600 Quadratmeter Grundstück oder noch mehr drumherum zu haben, und andererseits also die Vorzüge einer Stadt nutzen zu können, sei es der ÖPNV, sei es die kulturellen Angebote und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt auch immer mehr das Bewusstsein dafür, dass, das habe ich schon mal gesagt, das Einfamilienhaus an der Tankstelle abbezahlt wird. Jeder, der das Einfamilienhaus dann sich irgendwo JWD draußen baut, der braucht mindestens als Familie zwei Autos, damit sie entsprechend überall hinkommen. Das ist eigentlich auch nicht das erstrebenswerte Ziel. Und da möchte ich ganz kurz auf den Punkt kommen, was
auch ein Grund ist, warum das vielleicht auch so in der Denke drin ist. Bis jetzt ist es eigentlich immer so gewesen, dass die Leute nur in diesem klassischen Einfamilienhaus oder sei es jetzt auch Kettenhaus oder Doppelhausmodell die Möglichkeit gesehen haben, sich selber eigeninitiativ ihr Haus, ihre Wohnung, ihre Bleibe bauen zu können. Und die klassische Geschosswohnung, die hat man sich gekauft. Die war dann entweder fertig, die gab es beim Bauträger, die wurde vorprojektiert, aber man hatte da lang nicht diesen Einfluss drauf, wie man, wenn man sich zum Beispiel ein eigenes Einfamilienhaus baut. Und da gibt es eben jetzt auch, die gibt es schon lang, aber in Ulm wird es jetzt auch immer mehr zum Thema, diese Baugruppenmodelle, wo eben auch im Geschosswohnungsbau es möglich ist, eigeninitiativ, selbstbestimmt und auch eigenkreativ sich seine Wohnung so zu bauen, wie man sie selber gerne hätte. Und auch solche Projekte gehören gefördert, damit auch in diese Richtung gegengesteuert werden kann.
Dankeschön.
Ja, jetzt ist schon viel gesagt worden. Also ich wollte einfach jetzt noch mal ergänzen. Also in den nächsten 5 Jahren ist ja geplant, in Ulm diese berühmten 3.500 Wohnungen zu bauen, 700 pro Jahr. Davon soll aber allerdings, und das haben wir auch nachgewiesen, circa 80% in der Innenentwicklung entstehen. Also das heißt, das Thema Flächenverbrauch und nachhaltige Stadt und wie können wir unsere Stadt am besten auch zukünftig nutzen, eben die Einrichtungen, Nahverkehr, Nahversorgung, soziale Einrichtungen, ohne immer Neues bauen zu müssen, ohne immer auch die Leute, die in der Stadt schon wohnen, durch zusätzlichen Verkehr noch weiter zu belasten. Das ist also angekommen. Da wollen wir auch gegensteuern. Und dann ist es eben auch wirklich, glaube ich, sollten wir auch nicht den Fehler machen, die eine Wohnform gegen die andere auszuspielen oder zu verteufeln, sondern eben, glaube ich, eine Vielzahl von Wohnformen anbieten zu können in der Innenstadt, in einem Stadtteil, der gut angebunden ist, dort vielleicht eben mehr Geschosswohnungsbau, dort eben, wie Frau Weinreich sagte, eben auch das Thema Baugruppen verstärken. Das wollen die Leute ja nicht nur, weil es vielleicht wirklich auch sozusagen interessant ist, mit Leuten das auf den Weg zu bringen, sondern weil es auch Kosten sparen kann, ganz klar. Aber wir wollen auch weiterhin in Ulm das Einfamilienhaus anbieten können und das werden wir auch in Maßen, um eben auch eine weitere Abwanderung von gerade jungen Familien, die das eben immer noch möchten, ins Umland zu verhindern. Weil was nützt es uns, wenn die Leute nach Beimerstetten ziehen und in Jungingen eben vielleicht auch wohnen könnten, dort vielleicht sogar einen ganz passablen Nahverkehr haben, ganz passables Angebot auch an Nahversorgung.
Ja, ich möchte noch mal aufgreifen das Thema Wohnraum für sozial benachteiligte Menschen in besonderen Problemlagen. Wohnraum ist ein Menschenrecht und das steht in massiver Diskrepanz zu dem verknappten Wohnraum. Und wer besondere Problemlagen noch mitbringt, wie Heider Schrottenbaum, das zum Beispiel für psychisch Kranke berichtet hat, tut sich da schwer. Und ich kann einfach noch mal so ein bisschen veranschaulichen, wie sich das in vielen sozialen Arbeitsfeldern niederschlägt. Frauen helfen Frauen, die aus Gewalt Beziehungen geflüchtet sind. Da berichtet unsere Mitgliedsorganisation, dass die Frauen, die im Frauenhaus landen, da gar nicht mehr wegkommen, weil sie keinen Anschlusswohnraum finden. Das hat wiederum zur Folge, dass das Frauenhaus sozusagen belegt ist und Neuaufnahmen zu kurz kommen. Früher mussten mal 4 Absagen getätigt werden. Heute müssen 14 hilfesuchende Frauen zurückgewiesen werden, weil die Frauen keine Anschlussunterbringung finden. Das sind natürlich Sachen, die gehen gar nicht. Beispiel Drogenhilfe. Drogenabhängige machen einen Entzug, kommen wieder nach Ulm zurück, finden keinen Wohnraum. Wo landen sie? Sofort wieder in der altbekannten Szene. Also das sind jetzt einfach, oder bei Straffälligen genauso, das sind Beispiele, die zeigen, dass soziale Arbeit ad absurdum geführt wird, wenn da nicht wirklich auch nach Lösungen gesucht wird. Und letztendlich geht es auch um sozialen Frieden und das Zusammenleben in dieser Gesellschaft. Es betrifft auch nicht nur Randgruppen, sondern das geht ja immer mehr in sozusagen normale Lebenssituationen hinein. Auch junge Familien mit Kindern finden keinen Wohnraum mehr. Das erzählt unsere Einrichtung, die Beratungsstelle für Schwangerschaft und Familienfragen. Junge Paare, die ein Kind bekommen, halten sich dann manchmal in ihren Kinderzimmern auf und ziehen da ihr Kind groß. Das sind alles keine gute Voraussetzungen, um wirklich die Bürger ihnen gute Startvoraussetzungen zu bieten. Was brauchen wir? Der Heiner Schrottenbaum hat schon gesagt, neben bezahlbaren Wohnraum, das ist sozusagen Basics, brauchen wir Ansprechpartner. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, wir brauchen auch eine ganz neue Kooperationskultur. Die Partner, die mit diesem Thema zu tun haben, das ist die Kommune, die Wohnwirtschaft, aber es sind auch die sozialen Verbände und Träger, die direkt am Klienten dran sind, die müssen zusammenrücken, die müssen das Problem gemeinsam lösen. Und es gibt eigentlich auch schon ganz schöne Beispiele in anderen Städten, wo man sagt, wie kann so eine Kooperation aussehen? Zum Beispiel kooperative Wohnraumakquise. Das würde eigentlich jetzt auch im Bereich der Flüchtlingsproblematik sehr gut in Angriff genommen werden. Gute Beispiele kann man ausweiten, übertragen. Und wir brauchen eben auch ein differenziertes Angebot an unterstützenden Wohnangeboten von Notfallunterkünften bis kurzfristige Wohnheime, Langzeitbetreuung mit sozialer Betreuung. In Karlsruhe zum Beispiel gibt es dieses breite Angebot. Und ich glaube, da müssten wir auch in Ulm einfach nochmal gucken, was da auf Ulm übertragbar ist. Es gibt gute Modelle, man muss genau hingucken, davon lernen und sagen, was ist eigentlich umsetzbar, übertragbar.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den Frau Dr. Winter auch in die Diskussion eingebracht hat, nämlich dass die Problematik der Wohnungslosen und da hat Ulm, glaube ich, doch einige Probleme. Und ich denke, dass wir das in die Diskussion tragen sollten und eben auch mit der Frage, wie geht Neu-Ulm damit um?
Soll ich ganz kurz?
Ja.
Gerade in Ulm habe ich irgendwie das Gefühl, im Moment, wir haben ja mit der UWS, also der Ulmer Wohnungsbaugesellschaft, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die relativ viel abdecken soll und die mit ihren knapp 7000 Wohnungen, was sie hat, durchaus auch ein bestimmtes Teil dazu beiträgt. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, weil bisher war es immer so, genau diese Themen wurden immer bei der UWS im Prinzip abgelagert und die macht schon, die soll dann schon machen und die ist dafür zuständig. Und ich glaube, dass es nicht mehr reicht. Ich bin auch der Meinung, dass da auch die Stadt und nicht nur die UWS alleine da ins Benehmen genommen werden darf. Es muss da wirklich zusätzlich noch eine Stelle auch bezüglich der Wohnungsstatistik, ja, dass wir auch mal wissen, wo gibt es welche Wohnungen überhaupt. Das ist alles noch ein bisschen sehr undurchsichtig und undurchschaubar und ich denke mal, da müssen wir in der nächsten Zeit wirklich auch daran arbeiten.
Ja, und vielleicht schauen, wo die Wohnungslosen der Caritas demnächst untergebracht werden sollen, denn das Haus am Michelsberg ist ja wohl nicht mehr lange zu halten. Ja, und jetzt die Frage, was macht Neu-Ulm?
Das Obdachlosenproblem, das gibt es natürlich schon immer. Das ist ja keine neue Thematik, die wir jetzt besprechen. Es gibt die Aufgabe der Stadt, das ist eine Grundaufgabe, da müssen wir ran. Wenn Leute keinen Wohnraum haben, dann ist die Stadt verpflichtet, entsprechenden Wohnraum bereitzustellen. Das geht natürlich zum einen über das Obdachlosenasyl, die Obdachlosenunterkunft, die die Stadt auch vorhält. Wir haben das jetzt erweitert. Wir haben in Weili-Mitte zwei ehemalige Studentenwohnheime umgenutzt, um dort eben auch Leute unterzubringen, gerade Familien oder Personen, die sonst auf dem Markt keine Wohnung bekommen. Die werden von uns jetzt derzeit belegt. Insofern haben wir da reagiert. Natürlich die Thematik ist nicht immer einfach, das muss man zugeben. Man muss da schon auch jonglieren und man muss natürlich mal auch am Wochenende schnell reagieren und irgendwo eine Wohnung belegen. Man braucht entsprechende Kontaktadressen, aber das gelingt in der Regel schon. Also diese Dramatik, die kann ich in der Form nicht erkennen. Natürlich, es ist schwierig und es gibt Situationen, wo es eng wird, aber die Städte haben das in der Regel in den Griff bekommen. In Neu-Ulm haben wir eben, wie gesagt, unser eigenes Obdachlosenasyl und wir haben dann auch noch die NUWOG natürlich. Dafür hat die Stadt auch die Wohnungsbautochter gegründet, um eben solche Aufgaben mit abdecken zu können. Und das gelingt natürlich schon auch. Sicher mal mit der ein oder anderen Schwierigkeit, das ist ganz klar. Es gibt auch mal schwierige Personen. Sie können nicht ganz, ganz schwierige Personen unterbringen, beispielsweise in einem Haus, wo nur Familien wohnen. Das passt auch nicht zusammen. Da müssen Sie natürlich auch mal schauen, gibt es gerade eine Wohnung oder ein Apartment, wo jemand da rein kann. Das dauert vielleicht dann ein paar Tage länger, aber im Grundsatz hat schon immer jemand eine Wohnung bekommen, der auch eine gebraucht hat.
Ja, da wäre das doch nicht schlecht, wenn da die Städte miteinander ins Gespräch kommen, denn in Ulm ist es, glaube ich, im Moment wirklich 11:55. Da müssen wir wirklich was machen, gerade bei dem Wohnungslosenproblem. Nicht nur dort, aber das ist, glaube ich, eins, sollten wir wirklich nicht aus den Augen verlieren. Jetzt wurde sehr oft auch über Bauherrenmodelle und über genossenschaftliches Bauen gesprochen, weil zum Beispiel, wenn man sich umschaut, Freiburg und Tübingen, die haben ja dieses Mietersyndikat, was ja eine sehr interessante Form ist, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen. In Ulm gibt es da aber auch Modelle. Vielleicht kann uns da Frau Ruf was dazu sagen.
Bin ich im Moment...
Ich meine jetzt zum Beispiel zum Generationenwohnen, ach da so, läuft ja. doch ein sehr interessantes Projekt, denke ich.
Ja gut, es gibt ja Projekte für mehr Generationen Wohnhäuser. Die haben jetzt zunächst mal nichts mit sozialem Wohnungsbau zu tun. Ich selber bin in einem Projekt, was von der Heimstätte betreut wird. Das gibt's noch nicht, dieses Haus. Aber es soll in diesem Fall auch ein Anteil von geförderten Wohnungen in diesem Projekt drin sein. Also das war vor einigen Jahren, als es losging mit den Mehrgenerationen-Wohnhäusern, war das nicht so. Also es hat mehrere Veranstaltungen da dazu gegeben, wo man überlegt hat, wie können da eigentlich auch Leute mitmachen, die sich keine Eigentumswohnung in so einem Projekt leisten kann. Und man war damals ziemlich ratlos. Und wir haben uns aber irgendwann in unserem Projekt, das heißt aktiv gemeinsam wohnen, dazu entschlossen, dass wir das in Miete machen möchten, um eben auch niemand aus diesem Grund auszuschließen. Und wir haben glücklicherweise in der Heimstätte einen Partner gefunden, der das ermöglichen wird.
Ja, das wäre, glaube ich, auch ein Modell, was sich auch auf andere Projekte, andere Ansprechpartner übertragen lassen könnte und was sehr interessant wäre, einfach weiter zu verfolgen. Und da könnte Ulm vielleicht auch ein Stück weit Vorreiter sein auf dem Gebiet.
Kann ich kurz was dazu sagen? Das funktioniert natürlich nur, solche Projekte, wenn man tatsächlich einen gemeinnützigen Investor dahinter hat. Ja, also in dem Fall ist es jetzt die Heimstätte gewesen. Die kann das natürlich auch nur in einem bestimmten Rahmen anbieten, weil sie hat natürlich auch ihre Genossenschaftsmitglieder, die genauso irgendwo bei der Wohnungsversorgung mit berücksichtigt werden müssen. In diesem Projekt, da weiß ich, da hatten wir auch, das war ein Wettbewerbsverfahren, wo wir teilgenommen haben, da war wirklich ein größerer Teil extra für diese Gruppe auszuweisen. Und da hat mir auch der Herr Neis von der Ulmer Heimstätte erzählt, dass es an sich ganz gut funktioniert, weil sie das jetzt abgekoppelt haben von ihrem eigenen Projekt und diese Vergabe von diesen Wohnungen, die dann dort, weil sie haben ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Interessenten, die dann alle dort wohnen wollen, und diese Vergabe wird dann im Prinzip über diesen Verein abgewickelt. Da gibt es wohl auch ganz klare Vergabekriterien, wer dann wo und wie. Und da geht es nämlich immer auch darum, dass nämlich trotzdem eine funktionierende Mischung dann dabei ist, ja, dass da sowohl, also eine Familie dann drin wohnen kann, wie aber auch der alleinstehende Seniorin und so weiter und so fort. Also ich glaube an diese Art der Modelle, aber ich denke, da haben wir noch einen ganz großen, weiten Weg vor uns, weil da brauchten wir eben einfach auch diese Player, die da mitspielen können, um das auch finanziell realisieren zu können.
Ja, also das wäre vielleicht eine Aufgabe, die ein Stück weit in die Zukunft geht, aber interessant, das weiter zu verfolgen. Über die Quoten haben wir ja schon gesprochen. Die Quoten sind eine Art, sozialen Wohnungsbau zu etablieren. Es gibt aber auch sicherlich andere Instrumente für den sozialen Wohnungsbau. Da denke ich jetzt zum Beispiel Erhaltungssatzungen, Milieuschutzsatzungen. Und es ist ja sehr interessant, wenn man diese Diskussion zu diesem Thema verfolgt. Das ist fast wie eine Glaubensfrage. Es gibt auf der einen Seite Leute, die das wirklich super finden, und ich habe von einigen Kommunen auch bekommen, dass es wirklich ein sehr gutes Instrument sein kann, um günstigen Wohnraum, um sozialen Wohnraum eben zu erhalten. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die das absolut verteufeln. Die sagen, nein, das ist absolut nichts, das ist ein Eingriff in den Markt. Ja, meine Frage ist in die Runde, wie sehen Sie diese Sache?
Da kann ich mal aus Neu-Ulmer Seite ganz kurz berichten. Die Thematik, das geht ja in die Thematik Gentrifizierung, ne? Dass sie sagen, es wird in den angestammten Quartieren die dort wohnende Bevölkerung vertrieben und durch reichere oder vermögendere Personen ersetzt, und die Ärmeren müssen dann irgendwo schauen, wo sie zurechtkommen. Es ist uns im Grundsatz gar nicht unrecht, wenn es immer wieder eine Durchmischung in der Stadt gibt. Und wir haben natürlich in der Innenstadt auch gerade Neu-Ulm sicher Bereiche mit sehr niedrigschwelligen Wohnungen. Ich hatte es eben schon mal angedeutet. Es spricht nichts dagegen, dass in regelmäßigen Abständen einfach die ein oder andere Wohnung oder das Gebäude saniert wird. Wir möchten, glaube ich, alle nicht in eine Situation geraten, dass die Innenstädte einfach abrutschen. Diese Sanierung von Gebäuden, von teilweise Quartieren, die führt dazu, dass die Innenstadt einfach als attraktives Wohngebiet wahrgenommen wird. Und daher halten wir das für sehr, sehr hilfreich. Es darf allerdings einen gewissen Umfang nicht überschreiten. Und ich glaube, solange das nicht passiert, solange nicht wirklich ganze Straßenzüge innerhalb von 3 Jahren komplett durchsaniert sind und die Bewohner dort eben die Mieten nicht bezahlen können, solange das nicht passiert, solange müssen wir uns diese Sorgen nicht machen. Und ich sehe die Gefahr, die jetzt beispielsweise in Berlin besteht, weil da ganz andere Dimensionen von Gentrifizierung bestehen. Das gibt es in Neu-Ulm nicht. Ich gehe auch davon aus, dass es das in Ulm so in der Form nicht gibt. Also ich glaube, da müssen wir uns mit dieser Thematik in der Schärfe noch nicht beschäftigen. Wir müssen es beobachten, das ist natürlich richtig. Wir müssen sehen, gibt es Quartiere, wo die Nachverdichtung und die Sanierung einen gewissen Umfang überschreitet. Aber da sind wir bei uns sicher noch nicht angelangt.
Ja, das ist natürlich schön, wenn Sie das sagen. Aber ich denke zum Beispiel in Ulm, denke ich an Gebiete wie Wieblingen, Böfingen, an die Weststadt, wo solche Fragen durchaus in der Zukunft eine Rolle spielen könnten. Und ich denke zum Beispiel an eine Stadt, aus Gießen habe ich das gelesen, und das fand ich ganz interessant, dass dort die Stadt der Wohnbaugesellschaft und den Mietern geholfen hat, indem die Wohnbaugesellschaft sanieren konnte und die Stadt im Prinzip an diese Gesellschaft den Differenzbetrag gezahlt hat, dass die Miete letzten Endes für die Mieter gleich geblieben ist. Das ist vielleicht auch ein interessanter Weg, den man gehen könnte. Also ich meine, die haben ein kommunales Programm über 7 Millionen aufgelegt, was natürlich für eine Kommune nicht ganz einfach zu stemmen ist, aber das bedeutet, dass die Stadt da sagt, wir müssen da was unternehmen. Aber dieses Segment fand ich da eigentlich ganz interessant, weil dadurch können die Mieten gleich bleiben. Denn ich meine, wenn wir schauen, die UWS, die hat ja sehr günstige Mieten noch, also 5,40 € ist im Moment die Durchschnittsmiete, aber diese Wohnungen, die sind ja zum großen Teil auch vermietet, die sind da im Bestand, und die Weitervermietungen sind natürlich dann auch teurer.
Darf ich ganz kurz noch zur Erhaltungssatzung was sagen? Grundsätzlich, es gibt ja zweierlei Arten von Erhaltungssatzung. Wir haben da auch mehrere Anträge dazu formuliert. Die eine Erhaltungssatzung geht dahingehend, dass zum Beispiel nicht denkmalgeschützte Gebäude trotzdem erhalten bleiben müssen in bestimmten Gebieten, einfach aus Gründen der Stadtqualität oder stadtplanerischen Darstellung. Und das andere ist die soziale Erhaltungssatzung oder diese Milieuschutzgeschichte. Grundsätzlich muss die Stadt erstmal ein Gebiet darüber definieren und eine Satzung beschließen. Das haben wir in Ulm nicht gemacht. Das wird in Ulm bis jetzt auch so gesehen von der Mehrheit, dass man das nicht braucht. Und ich bin schon der Meinung, dass wir das brauchen, gerade in so Sanierungsgebieten wie zum Beispiel im Wengenviertel, ja, wo jetzt ganz viele Häuser saniert, aufgestockt und vergrößert werden. Und eine Erhaltungssatzung bringt zum Beispiel auch das mit sich, dass es untersagt werden kann, dass Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können oder dass aufgeteilt wird und eben man natürlich, wenn ich ein Haus habe mit 5 Eigentumswohnungen, ich teile die auf und ich kann jede einzelne Wohnung verkaufen, kriege ich mehr Geld dafür, als wenn ich das Haus am Stück verkaufen muss oder vermietet halten muss. Und ich finde schon, dass wir da in Ulm durchaus jetzt dringend was machen müssen, weil wenn das Kind erstmal in diesen Gebieten in Brunnen gefallen ist, dann kann man nicht mehr gegensteuern.
Das war ja auch die Problematik beim Dichterviertel zum Beispiel. Genau. Ne? Ja, Frau Ruf, bitte.
Und ja, ich bin jetzt da auf einen Prozess gestoßen, der wahrscheinlich nicht mit einer Erhaltungssatzung für ein bestimmtes Gebiet aufgehalten werden kann. Aber es gibt so Immobilienfirmen, die kaufen in guten Wohnlagen, eigentlich mehr Randwohnlagen, kaufen die einfach Mietwohnungen auf, also ehemalige Werkswohnungen, Siedlungshäuser, renovieren die, also zunächst mal außen, versuchen dann auch die Mieter rauszukriegen und die ganze Sache durch eine permanente Mieterhöhung sich selber finanzieren zu lassen. Zum Beispiel die Noratis GmbH aus, aus welchem
Nordrhein-Westfalen, glaube ich, sind die. Hessen oder
Irgendwo, ja. Und die haben also in Ulm 104 Wohnungen gekauft und haben sie dann wieder als Eigentumswohnungen weiterverkauft oder im Block verkauft, zum Beispiel an die Fiducia. Und sprechen selber davon. Sie sagen, der ganze Prozess bringt Überrendite, wobei ich die Definition von Überrendite jetzt nicht ganz weiß. Dann 30% Mietsteigerung im Laufe des Projekts, in der Regel in einer zweijährigen Modernisierungsphase und eine sozialverträgliche Verbesserung der Mieterstruktur. Also irgendwie passend. Weil das sind einzelne Häuser, was sind das? Grimmelfingerweg, Silcherweg, Alpenstraße, das sind ja gute, in Anführungszeichen, Wohngegenden, Römerstraße. Und wir hatten ja dann auch gleich im Anschluss, als die Häuser verkauft waren, hatten wir da Streit, weil die Fiducia da wohl in unschöner Weise sich verhalten hat und die Mieter behauptet haben, die wollen uns da raushaben. Inwiefern das stimmt, weiß ich nicht, aber da gab es dann auch in der Südwestpresse einen Bericht darüber. Kann man da, also wär das eine Möglichkeit, solchen Machenschaften da entgegentreten?
Ja, das ist auch die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten hätte die Stadt da?
Also den Einzelfall kann ich jetzt hier nicht beurteilen, kenne ich auch nicht. Aber ich muss da, glaube ich, eher so in Richtung auch vom Herrn Oberle argumentieren beziehungsweise appellieren, dass wir eben nicht Berlin sind oder eben keine richtige, wirkliche Großstadt, wo man Verdrängungsprozesse sehen kann. Und ich glaube, man kann eben auch nicht alles aufhalten in einer Stadt und nicht alles aufhalten wollen. Das kann man, glaube ich, auch nicht. Und ich glaube, auch in einem Sanierungsgebiet, weiß ich nicht, ob da die Eigentümer dann glücklich werden, wenn wir jetzt sagen, aber ihr müsst sanieren, aber wir sagen euch dann genau, was ihr mit euren Wohnungen machen müsst. Ich glaube, da würde wahrscheinlich auch eher dann weniger passieren, aber das weiß ich nicht. Aber ich denke mal grundsätzlich, also wir haben in Ulm keine Erhaltungsmilieuschutzsatzungen und ich glaube im Moment brauchen wir sie auch noch nicht.
Naja, es ist natürlich, Verdrängung fängt oft im Kleinen an. Ne? Und
vielleicht noch mal eine Ergänzung. Also wir haben ja einen relativ stabilen Mietwohnungsmarkt. Wir haben 14.000 Wohnungen, die von institutionellen Genossenschaften oder oder Gesellschaften vermietet werden, UWS Heimstätte, aber auch andere. Da sehe ich jetzt eigentlich keine Heuschrecke darunter. Diese Fälle mag es schon geben, aber wie gesagt, die sind nicht die Regel. Wenn wir sowas feststellen, vermehrt, muss man sich vielleicht schon Gedanken machen. Aber im Moment glaube ich, auch so, wir wollen ja auch sozusagen das zurück in die Stadt und Stadt soll lebenswert werden. Und natürlich entscheiden sich dann auch immer mehr junge Leute, in die Stadt zu ziehen. Und da gibt es natürlich Konkurrenzen. Das kann man aber auch, glaube ich, gar nicht vermeiden. Und es kann man auch nicht durch eine Milieuschutzsatzung vermeiden, dass jetzt auf einmal die Neustadt oder die Weststadt oder die Innenstadt attraktiver werden wieder für bestimmte gesellschaftliche Gruppen.
Ja, natürlich würde ich auch sagen, dass wir keine Heuschrecken haben, aber wenn ich in Wiblingen geschaut habe, die Wohnungen der Südewo, die ja dann doch einen mehrmaligen Eigentümerwechsel hatten, das war, jeder Eigentümerwechsel war auch mit einer ziemlich kräftigen Mieterhöhung verbunden. Und da ist dann natürlich immer die Frage, wie lange kann sich das der Mieter noch leisten?
Also wir haben ja auch andere Instrumente in Ulm, die, glaube ich, die zwar kritisiert werden in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen oder in ihrer Wirkung, aber die wir da, denke ich mal, wahrscheinlich sinnvoller anwenden könnten. Ich nenne nur Mietpreisbremse, die gilt für Ulm, Kappungsgrenze, die gilt auch für Ulm. Können Sie ja gerne was zu sagen, Frau Meiner. Also ich habe es nicht beschlossen. Es ist sozusagen auch nicht städtische Aufgabe, das zu kontrollieren. Es ist privatrechtlich. Es ist privatrechtlich zwischen Mieter und Vermieter. Da haben wir überhaupt keine sozusagen Informationen. Aber ich höre weder was Positives noch Negatives hier in Ulm. Vielleicht weiß aber jemand anderes dazu mehr.
Der Herr Oberle und dann möchte der Herr Schrottenbaum was sagen.
Ja, nur mal zu der Thematik Milieuschutzsatzung. Also es hört sich so an, als ob das ganz einfach wäre. Wir beschließen das schnell und dann funktioniert es auch. Das Ganze hat ja ein rechtliches Erfordernis. Und wenn es in der Stadt eine Anzahl von Wohnungen gibt, sagen wir 10.000 Wohnungen, und davon werden vielleicht 100 saniert und dann wird auch die Miete etwas höher, dann sind wir da bei 1% der Wohneinheiten. Das reicht annähernd überhaupt nicht aus, um eine rechtliche Begründung für eine Verdrängung der vorhandenen Bevölkerung zu erreichen. Also das sind wir auch ganz stark gebunden an die Rechte der Eigentümer und so weiter. Also wir können da nicht aus, sage jetzt mal, einer Laune heraus sagen, ja, uns erscheint das problematisch zu sein, weil das ist ja auch der Punkt, man hört das eine oder das andere und daraus macht man dann auch eine kleine Massenbewegung. Die erkennen wir als Städte hier nicht und das muss man auch ganz klar formulieren. Natürlich gibt es immer im Einzelfall Situationen und die sind für den Mieter auch dramatisch, das ist sicher so, da kann man ihnen auch recht geben, aber die reichen nicht aus, um dann grundsätzlich sich einzugreifen. Es gibt immer Situationen, dass der ein oder andere Vermieter sein Haus saniert und danach die Miete anhebt und natürlich über Jahre hinweg seinen Spielraum entsprechend ausnutzt und der Mieter, der da wohnt, die Probleme bekommt. Das ist aber ein Grundsatzthema. Und wir müssen auch darauf Wert legen, das ist auch der Punkt, wenn wir Sanierungsgebiete anstoßen, dann möchten wir, dass dort saniert wird. Und wir möchten immer Pizza mit allem. Das heißt, es soll saniert werden, es soll Geld reinfließen, aber der Vermieter darf dann seinen Mehraufwand, den er hat, nicht wieder refinanzieren können. Das wird so nicht funktionieren. Also wir müssen uns schon überlegen, wo man hin möchte. Und insofern muss man auch mal betrachten, wenn ein Sanierungsgebiet losgeht, dann wird ja auch nicht innerhalb von 5 Jahren das ganze Quartier saniert, sondern das sind ja einzelne Häuser, die über einen relativ langen Zeitraum, in der Regel schon 20 Jahre, werden dann Gebäude saniert, möglicherweise auch gar nicht alle, sodass quasi der Prozess so ist, dass immer genug Wohnungen da bleiben, die auch, sagen wir mal, finanzierbar sind. Aber natürlich, klar, die Städte müssen es betrachten. Wenn sich zeigt, dass der Schwung zu groß wird, wenn die Sanierungsmenge so groß wird, dass dann tatsächlich die Bevölkerung dort gefährdet wäre, müsste man eingreifen, ist aber hier im Moment nicht zu erkennen.
Herr Schrottenbaum?
Also es gibt ja ganz viele Modelle in Deutschland, wie man sowas managen kann. Also ich kenne diese Debatte jetzt auch schon seit einigen Jahren, Wohnraum in Ulm oder auch für unsere Klienten oder auch für andere geistig Behinderte, Körperbehinderte. Also das gibt es ja ganz viele schon. Was mir fehlt, ist einfach immer, dass die Stadt dann sagt, okay, wir machen das zu unserem Thema. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt die Bau Teil und dann gibt es den sozialen, aber dass die jetzt miteinander kommunizieren oder reden, wie können denn Lösungsmöglichkeiten ausschauen, das erlebe ich in der Praxis eigentlich nicht. Und deswegen kommen die beiden auch nicht zusammen. Also ich glaube, dass wenn Soziale und Bau oder die Wirtschaft da in Kommunikation treten würden, dann könnte man solche Modelle entwickeln. Und es gibt ja so zarte Pflänzchen auch in Ulm schon. Aber das als Thema zu definieren, das ist der Teil, der mir jetzt zum Beispiel in Ulm fehlt. In Neu-Ulm weiß ich nicht genau, wie das da ist, aber das ist zum Beispiel für mich auch noch ein anderer Punkt. Ulm und Neu-Ulm, wir erleben das ja in der Praxis, das sind zwei Welten, Bayern, Baden-Württemberg, also wie wenn man denkt, okay, das sind ganz andere Länder, ganz andere Gesetze, ganz andere Vorschriften. Für unsere Menschen spielt das keine Rolle, die gehen über die Brücke und denken, warum ist jetzt plötzlich alles anders, auch mit Wohnungen und so. Also da gibt es ja auch noch ein Thema, dass man sagt, man müsste das eigentlich als einen Raum sehen, also bei den Menschen, glaube ich, ist es schon längst so. Jetzt bei Verwaltungen ist es mitunter sehr schwierig zwischen Bayern und Baden-Württemberg.
Ja, weil wir jetzt gerade nochmal zur bezahlbaren sozialen Wohnraum gesprochen haben, ist meine Frage jetzt, wir haben neue Mietobergrenzen in Ulm. Neue KDU-Werte seit Januar. Das bedeutet, dass ein Einzelner 320 Euro Kaltmiete zur Verfügung hat. Reicht das aus? Findet man dafür eine Wohnung? Diese Frage gebe ich jetzt nochmal an die Runde.
Also grundsätzlich haben wir von sozialer Seite her diese Erhöhung natürlich begrüßt, war überfällig, aber sie ist zu wenig. Ich glaube, die Erhöhung war von 293 Euro auf jetzt 320. Und alle unsere Einrichtungen, die mit unterschiedlichen sozialen Klientel arbeiten, stellen fest, diese Mietobergrenze ist völlig irreal. Die Klienten, egal ob es Arbeitslose sind oder Alleinerziehende oder Menschen mit Behinderung oder Straffällige, die wieder reintegriert werden sollen, finden für dieses Geld in der Regel keine Wohnung. Und das ist wirklich ein Integrationshemmnis und führt dann einfach wieder auf die bekannten sozialen Probleme zurück.
Wie könnte man dieses Thema weiter diskutieren? Ist da überhaupt die Möglichkeit oder haben wir überhaupt die Möglichkeit, an diese Mietobergrenzen nochmal in die Diskussion einzubringen, nochmal zur Diskussion zu stellen? Wird da einfach eine Erhebung gemacht, inwiefern das überhaupt greift? Was tun?
Ich kann es vielleicht mal kurz aus Neu-Ulmer Sicht nochmal betrachten. Also diese Kosten der Unterkunft, die liegen im Moment in Neu-Ulm noch im Rahmen dessen, was über den sozialen Städtebau oder die soziale Wohnraumbaufinanzierung abgedeckt wird. Also das passt schon noch zusammen. Aber in der Tat, man hat das nicht nur im Griff, indem man sagt, das läuft über, das muss einfach gehen. Die Baukosten sind teilweise relativ hoch. Und dann gibt es auch entsprechende Kostenmieten, auch im sozialen Wohnungsbau. Und da muss natürlich dann entsprechend die Arbeitsagentur bzw. die bereitstellende Wohnraumförderung, da muss es natürlich auch Austausch geben, sodass es letztlich dann auch ausreichend ist. Das sind aber auch, sage ich mal, Themen, die können nicht nur die Städte lösen. Das sind natürlich auch Bundesthemen, das sind Landesthemen, da können wir einen Beitrag leisten, aber das sind wir halt auch nur ein Teil eines großen Getriebe, sage ich mal.
Ja, aber die Städte, also bei uns ist es ja so, dass die Stadt Ulm die KDU-Werte beschließt. Also hat sie dann doch schon ein Stück weit Einfluss darauf. Und wie könnte das weitergehen? Was könnte man da aus Ihrer Sicht unternehmen, um da vielleicht eine Änderung herbeizuführen oder diese Werte überhaupt nochmal zur Diskussion zu stellen?
Also eine Frage wäre natürlich, gibt es Ermessensspielräume, individuelle Hilfestellung, wenn man jetzt sagt, jemand hätte eine Wohnung in Aussicht, die nun aber 30 Euro über dem Satz liegt oder 50 Euro und er hätte damit aber eine Chance, wieder einen guten Ausgangspunkt zur Reintegration in Gesellschaft, Arbeit und ein normales Leben zu finden, ob man da nicht sagen kann, die Kommune übernimmt auch so eine Art Nachteilsausgleich. Sowas ist ja auch durchaus in manchen Modellen und Projekten, ich glaube auch in Karlsruhe üblich. Also wenn die Kommune private Vermieter anheuert, akquiriert, dann sagen die, ich möchte meine ordentliche Wohnung nicht für 320 Euro vermieten müssen, sondern mein Minimum sind 350, 370, dann übernimmt die Kommune da einen solchen Ausgleich. Also das wäre natürlich auch ein Modell. Und wenn man es durchrechnen würde, wäre dann interessant, mal zu überlegen, was eine Stadt sich, auch wenn das etwas kostet, nicht zur Nullnummer zu haben ist, was sie sich an negativen Folgekosten damit letztendlich wieder sparen könnte.
Weil ganz kurz da wären wir auch wieder bei der Statistik. Ja, der ganze Wohnberechtigungsschein nützt nichts, wenn keine adäquaten Bestände irgendwo in Ulm vorhanden sind. Also wären wir wieder an dem Punkt, einfach mal herauszufinden, wo liegen denn diese Mieten jetzt in der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, damit das dann überhaupt funktioniert und Sinn macht.
Ja klar, die Mieten für die real vermietbaren Wohnungen, die auch real auf dem Markt sind. Weil ich meine, wir haben, wie gesagt, diese Durchschnittsmiete, aber davon sind natürlich der größte Teil der Wohnungen im vermieteten Bestand. Und das hilft natürlich insofern nicht weiter. Und es ist ja so, dass zum Beispiel jemand, der eben Grundsicherung bzw. Hartz IV nach SGB II erhält, 6 Monate lang Zeit hat, eine Wohnung zu finden. Wenn er diese in den 6 Monaten nicht gefunden hat, heißt das, er muss dann den Differenzbetrag aus seinem Hartz IV zahlen. Und der Hartz IV ist halt wirklich nur so, dass es zum Überleben reicht. Und das tut dann schon weh. Also da müssten wir wirklich mal gucken, was man da gemeinsam noch auf den Weg bringen könnte. Eckhof.
Ja, es ist so, dass die Verwaltung da Spielräume hat. Also in Härtefällen anders zu entscheiden. Beispielsweise hat der Herr Faul, der ja in der Verwaltung für die ältere Bevölkerung zuständig ist, in der letzten Woche berichtet, dass die Stadt für circa 100 Ältere die Kosten übernimmt, die über der Mietobergrenze liegen. Ich meine, da hängt natürlich auch damit zusammen, dass man beispielsweise für 80-Jährige, die Grundsicherung bekommen, da nicht unbedingt einen Umzug zumuten will, abgesehen davon, dass ja dann der Wohnraum auch nicht gefunden wird. Ich habe jetzt nur überhaupt keinen Durchblick oder Überblick, wie der Spielraum insgesamt genutzt wird, ob da öfters mal ein Auge zugedrückt wird oder ob da sozusagen hart durchgegriffen wird und die Leute zum Umziehen gezwungen werden. Das weiß ich nicht. Aber der Spielraum ist vorhanden.
Wäre ja sicherlich ein Thema, dem man sich mal widmen sollte und vielleicht mal eine Anfrage stellen. Wie wäre es im AK Frauenarmut?
Schon wieder eine Anfrage? Das nimmst du mal so mit.
Gut, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir bald auf unsere magische Marke 13 Uhr zu steuern. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Runde, in der jeder nochmal sagt, ein Stück weit, was er mitgenommen hat und wie er sich die Zukunft für die soziale Wohnraumförderung in den Städten Ulm und Neu-Ulm vorstellen könnte, welche Maßnahmen kurz- oder langfristig ergriffen werden könnten, welche Stellschrauben da gedreht werden könnten.
Soll ich beginnen? Ja. Also ich habe mitgenommen und habe das schon länger auch bei mir auf der Agenda, diese Kooperation oder Zusammenarbeit zwischen dem Sozialbereich und dem Baubereich, dass man da einfach mehr reden muss. Und wir haben ja inzwischen auch schon immer wieder Sitzungen vom Sozialausschuss und Bauausschuss zusammen. Ich denke mal, das wird in Zukunft auch weiter erforderlich sein. Ich habe mitgenommen, dass ich weiter an der Milieuschutzsatzung dranbleiben werde. Und ich habe mitgenommen, dass auch das Thema Statistik, Wohnraum, Mieten und Verfügbarkeit Wohnungen im Raum Ulm auch ein weiteres Anliegen von mir bleiben wird.
Herzlichen Dank.
Ach so, ich soll weitermachen. Also ich habe jetzt festgestellt, dass ja der Paritätische Verband Initiativen ergriffen hat und also erstens mal ineinander zusammenarbeitet und dann gibt es ja diesen, wie heißt dieser Dialog?
Dialogforum Soziales.
Dialogforum Soziales.
Stadtverwaltung, Gemeinderäten und Verbänden.
Okay, ja. Weil ja auch die Verbände, die da organisiert sind im Paritätischen, sich in diesem Jahr gemeldet haben, dass sie also wirklich Handlungsbedarf sehen. Und da finde ich, dass man das für die Öffentlichkeit noch etwas ausweiten sollen. Dass da etwa ein Bündnis für sozialen Mietwohnraum gebildet werden könnte, die sich auch in der Öffentlichkeit stärker zu Wort melden und durchaus auch mit anderen Aktiven da zusammenarbeiten. So, die anderen Maßnahmen waren ja schon diskutiert in der Runde.
Prima, das Bündnis sollten wir doch gleich von heute mitnehmen und in Angriff nehmen.
Ja, das besteht ja schon. Also zum einen arbeiten wir natürlich im Paritätischen zusammen, aber ich darf dazu sagen, es ist wirklich gerade auch ein Thema der Liga der Wohlfahrtsverbände insgesamt. Wir arbeiten ja auch hier in der örtlichen Liga zusammen, der Paritätische Caritas Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz und Arbeiterwohlfahrt. Und da treibt uns auch gemeinsam das Thema Mietobergrenzen bezahlbarer Wohnraum um. Wir haben dieses Diskussionsforum, was ich gut finde, dass es das gibt, das Dialogforum Soziales, ein beratender Ausschuss, kein abstimmender Ausschuss, wo Stadtverwaltung, Stadtpolitik und die sozialen Verbände an einem Tisch sitzen. In dieses Forum haben wir dieses wichtige Thema jetzt eingebracht, aber nicht nur so, dass wir mal drüber gesprochen haben, sondern wirklich mit dem Wunsch und der Bitte, dass man da gemeinsam drüber nachdenkt und wirklich sagt, was können wir miteinander tun, um dieses Problem zu lösen. Und wie schon gesagt wurde, da gehört die Abteilung Bau und die Abteilung Soziales ganz eng zusammen und alle Beteiligten an diesem Prozess. Ja, und das wünsche ich mir, dass wir da gut vorankommen. Und ich meine auch, dass wir da wirklich deutlich an die Öffentlichkeit gehen müssen, weil das einfach so vielen Menschen und auch Einrichtungen auf die Nägel brennt.
Ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch heute deutlich geworden ist, ist schon auch, dass man diese Kommunikationsebene sicher noch stärken muss, dass man auch klar machen muss, welche Menschen sind es eigentlich, denen noch vielleicht auch oft noch mehr eine Stimme geben, die gerade in dem niedrigpreisigen Wohnungssegment einfach einen Bedarf haben, damit hier in der Stadt auch, weil das einfach auch wichtig ist für den sozialen Frieden, den wir haben, und dass man einfach hier auch auf alle Gruppen auch spezifisch den Wohnraum schafft. Wir haben in Neuem natürlich ein bisschen eine andere Situation, weil wir kreisangehörige Stadt sind. Das ist ein bisschen anders, weil die Sozialverwaltung nicht in unserer Hand ist, sondern in Hand des Landratsamtes, sodass auch hier der Landkreis sicher nochmal ganz anders auch vielleicht mit in die Kommunikation aufgenommen werden muss.
Ich meine, ich habe das meinen wichtigsten Punkt vorher schon gesagt, diese Kommunikation. Und ich denke aber, es gibt viele andere kleine Punkte, wo man anfangen könnte. Also wie gesagt, wir sind Mieter von vielen Wohnungen in Ulm für unsere Klienten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es Vermieter gibt, die sich darauf einlassen, wenn wir sagen, okay, ihr habt Sicherheit, wir kümmern uns um die Menschen, da passiert nichts. Das ist aber eigentlich nicht unsere Aufgabe. Also wir sind als soziale Organisation nicht jetzt der Vermieter. Und das ist, glaube ich, da gibt es so die Schräglage mittlerweile. Aber das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Stadt oder eine andere Organisation auftreten würde und sagen, wir garantieren euch oder wir geben euch Sicherheiten in diesem Bereich, dass auch viele private Mieter bereit wären, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das andere war meine Ansprechpersonen. Also da ist wirklich für uns manchmal schwierig. Man schreibt einen Brief an die Stadt, aber es gibt nicht die Kommunikation zwischen bestimmten Personen, zwischen bestimmten Gremien, wo man sagt, da ist jetzt das Thema angesiedelt. Ansonsten haben wir ja mit Ulm gute Erfahrungen auch. Also wir sind ja betroffen, Dichterviertel, Mörike Straße, unsere Einrichtung muss umziehen. Also da sind wir direkt in den nächsten zwei oder im nächsten Jahr schon weg. Aber da haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn es den Willen gibt und wenn die Bereitschaft da ist, dann findet man eine Lösung.
Ja, ich nehme jetzt für mich mit, dass dieses Thema eine unheimlich hohe Präsenz hat und eine unheimlich hohe Wichtigkeit. Man sieht es für die ganze Stadtgesellschaft und daraus, sagen wir mal, kann man schon Folgerungen ziehen. Ich sehe aber auch, dass wir als Städte sehr viel tun und dieses Thema auch erkannt haben. Also es ist ja nicht so, dass das für uns jetzt ein ganz neues Thema wäre. Also insofern passt zusammen der Bedarf, die Dringlichkeit des Themas, aber auch die Tätigkeiten der Städte. Und wichtig wäre dann für mich als Ergebnis, dass die Thematik der Wohnraumbereitstellung weiterhin einen ganz hohen Stellenwert hat, dass das Thema jetzt nicht, sagen wir, relativ bald wieder im zweiten, dritten Rang abgleitet, sondern dass es einfach in den nächsten Jahren in dieser Dimension und dieser Wichtigkeit beibehalten werden muss.
Ja, last but not least, also Ulm, wie schon gesagt, hat einen angespannten Wohnungsmarkt, das ist unstrittig. Wir als Bauverwaltung müssen alles dafür tun, eben diese Wohnungen zu bauen, die wir in den nächsten Jahren vorhaben. Das ist das eine, also das Kontingent, 700 Wohnungen pro Jahr. Und wir müssen aber auch gucken, dass diese Wohnungen eben zu einem Teil zumindest auch gesellschaftlichen Gruppen Verfügung stehen, die eben darauf angewiesen sind, eben zum Beispiel auf öffentlichen Wohnraum. Wir müssen aber natürlich auch das Thema der sozialen Gerechtigkeit, dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, machen wir auch nicht, müssen wir auch genau hingucken, weil es ist ja so, Ulm ist eine prosperierende Stadt. Jedes Jahr kommen ungefähr 1000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hinzu, die brauchen Wohnraum auch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in 5 Jahren oder in 4 Jahren, wenn dann die Neubaustrecke in Betrieb geht, werden wir Vorstadt von Stuttgart. Und das wird natürlich wirklich auch Auswirkungen haben. Und da müssen wir uns, glaube ich, jetzt schon Gedanken machen, wie wir darauf reagieren.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Gästen Annette Weinreich, Mechthild Destruell, Elke Ruf, Dr. Ilse Winter, Heiner Schrottenbaum, Jörg Oberle und Herrn Willmann. Und ja, also diese Diskussion hat für mich gezeigt, es war schön, dass wir die jetzt erstmal im Studio führen konnten, doch noch, aber sie gehört ins Café da und ich hoffe, dass wir sie zu einem anderen Zeitpunkt dort weiterführen können mit Publikum, das vielleicht auch noch Fragen stellen kann. Zum nächsten Lokaltermin möchten wir, wenn alles gut geht, dieses Thema weiterverfolgen und haben dort dann, oder wir hoffen dort, Dr. Frank Pinzler von der UWS und Herrn Heib von der NUVOG zu Gast zu haben, dass wir dann eben auch mit den Bauträgern, mit den kommunalen Bauträgern genau über dieses Thema weiter diskutieren können. Also das Thema wird auf keinen Fall aus den Augen verloren werden, sondern wir werden weiter dranbleiben. Weiter dranbleiben möchte auch der AK Frauenarmut. Wir haben vor, auch eine Diskussion zu den KDU-Werten noch zu machen, diese in den Mittelpunkt einer Veranstaltung zu stellen. Und wann diese stattfinden wird, das werden Sie selbstverständlich auch über Radio Free FM erfahren. Ja, das war heute der Lokaltermin aus dem Studio. Am Mikrofon war Eva Glate und ich gebe jetzt weiter an die Redaktion.
Ja, Freunde, das war der Lokaltermin heute live aus dem Radio Free FM Studio. Verantwortlich für die letzten 2 Stunden waren Eva Maria Glate, Dominik Köstler und Paolo Percoco. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Free
FM. Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der Free FM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr live aus dem Café Da in Neu-Ulm und auf der 102,6.
Vorbeikommen, nachdenken, mitreden.